die Qualität ist einem sicher. Es wird noch sehr, sehr viele Jahre einem Freude bereiten. Aber man hat natürlich jetzt auch in den jetzigen Wirtschaftszeiten einen ganz anderen Preispunkt. Ich glaube, dass Refurbishment an sich, es gibt ja auch noch Wettbewerber, einen sehr großen, zu ungenutzten Datenschatz aktuell hat, der in Zukunft noch eine größere Rolle spielen könnte. Das Thema, jetzt ins zweite Level zu gehen und zu sagen, jetzt fahrt ihr Fahrrad, das ist gut, und jetzt fahrt das richtige Fahrrad, ich glaube, das ist nochmal eine andere Geschichte und nochmal deutlich aufwendiger.
Das war Nela Murauer, Geschäftsführerin von Jobrad Loop. Jedes Jahr kommen tausende Fahrräder aus dem Dienstrad-Leasing zurück und Jobrad Loop gibt ihnen ein zweites Leben. In-house aufbereitet, technisch geprüft, wieder auf die Straße gebracht. Ab Juli 2026 dann auch stationär, erstmalig auf einer ganzen Etage bei uns in der Globetrotter-Filiale in Dresden. Ich bin Fabian Nenzer, willkommen zu Neue Horizonte, der Podcast für Outdoor, Nachhaltigkeit und Transformation. Hallo, Nela, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich sehr.
Nela, du bist Geschäftsführerin von Jobrad Loop, aber viele kennen vielleicht nur Jobrad. Was ist der Unterschied und wie ist Loop entstanden?
Also Jobrad und Jobrad Loop gehört zusammen. Wir sind in einer Unternehmensgruppe, in der Jobrad-Gruppe. Man kennt Jobrad als Leasing von Dienstfahrrädern. Das heißt, über die Umwandlung beim Arbeitgeber kann durch einen Steuervorteil ein Fahrrad geleast werden. Und wir sind sozusagen dann der zweite Teil dieses Geschäftsmodells. Die Fahrräder, die nicht von dem Nutzer übernommen werden nach 3 Jahren, die gehen bei uns ein. Wir refurbischen diese und führen sie dann dem Zweitmarkt wieder zu. Das bedeutet, wir sind der Teil, der dann die Kreislaufwirtschaft wirklich am Leben hält.
Und seit dem 1. Juli 2026, wie eingangs gesagt, sind wir auf einer ganzen Etage gemeinsam mit Jobrad Loop in der Globetrotter-Filiale in Dresden zu finden. Was bedeutet das für euch und warum dieser Schritt jetzt in Richtung stationärer Handel?
Ja, also für uns ist es ein ganz besonderer Schritt. Wir haben noch nie physisch im Retail verkauft. Das ist die erste Fläche und der erste Touchpoint. Und wir finden da die Kooperation von Globetrotter und Jobrad Loop ganz toll, weil wir das Gefühl haben, hier gleiche Werte zu vertreten. Wir vertreten beide Langlebigkeit, Qualität, Nachhaltigkeit, einen bewussten Konsum und stehen da auch für Wiederaufbereitung. Und ich glaube, dass wir hier eine gute Partnerschaft haben. Wir haben vorher nur online verkauft und wir wissen aber, dass es vielen Kundinnen und Kunden wichtig ist, das Fahrrad anzufassen, anzuschauen, vor Ort Probe zu fahren, nicht zu Hause, sich nochmal beraten zu lassen. Und da ist natürlich ein ganz toller Vorteil, wenn man vor Ort einfach einen ganz anderen Eindruck gewinnen kann.
Eben wie angesprochen, auf einer ganzen Etage Jobrad Loop in der Globetrotter-Filiale in Dresden dann zu sehen.
Freuen wir uns sehr, ja.
Ja, das wird super. Nela, du kaufst ja privat, habe ich gehört, auch viel gebraucht, ob es Möbel sind, auch Kleidung. Wann hast du so gemerkt, das kann auch ein Geschäftsmodell sein oder in diesem Feld möchte ich gerne arbeiten?
Ja, ich kaufe tatsächlich sehr viel privat, auch gebraucht. Das ist einerseits eine Grundeinstellung, dass ich sage, alles, was schon mal gelebt hat sozusagen, sollte möglichst lange weiterleben. Ich mag auch persönlich gerne handwerklich arbeiten, reparieren, etwas wieder zum Leben erwecken. Das mag ich sehr. Und ich finde eher, dass es ein struktureller Wandel ist, der sehr wichtig ist gesellschaftlich und an dem ich teilhaben möchte. Das hat so den Ausschlag gegeben, wegzugehen von Neuprodukten, in denen ich auch beruflich tätig war, hin zu den gebrauchten Refurbished-Produkten. Ich möchte einfach diesen Wandel im Konsum mitgestalten.
Und über die Transformation und welche Herausforderungen uns da so begegnen, aber auch welche Chancen da liegen, da sprechen wir noch ganz ausführlich heute drüber. Wenn wir über Fahrräder jetzt aus dem klassischen Gebrauchtmarkt gucken, dann ist da ja schon ein Unterschied bei den Fahrrädern, die jetzt aus eurem Refurbishment kommen. Was sind da so die wesentlichen Unterschiede, Nela?
Aktuell kennt man den Gebraucht-Fahrradkauf sehr stark geprägt aus beispielsweise Kleinanzeigen, Fahrradflohmärkten und so weiter. Das heißt privat zu privat. Hier weiß man natürlich nicht, welche Qualität man kauft, welche Mängel dort vorherrschen. Wir müssen uns immer noch mal zu Gemüte führen. Es ist ein Verkehrsmittel und das Verkehrsmittel sollte sicher sein. Das ist beim Fahrrad oftmals nicht so ganz im Fokus des Käufers wie beim Fahrzeug. Und da bietet natürlich das Refurbishment eine Zuverlässigkeit. Das heißt, man weiß, es ist ein geprüfter Qualitätsprozess, der ist repetitiv, da gibt es Qualitätsstandards, da kann man sich drauf verlassen. Das sind alles zusätzliche Features, die einerseits Sicherheit bieten und andererseits aber auch ein Kaufargument sind. Das heißt, wir legen uns mit diesem Refurbished-Markt zwischen einen Privat-Gebrauchtmarkt hinein sozusagen und einem Neumarkt. Und das kennt man ja aus anderen Branchen schon sehr stark. iPhones beispielsweise, Laptops, da ist es sehr ausgeprägt und sehr bekannt. Und ich denke, es ist jetzt nur der logische Schritt, das auch für Fahrräder zu tun. Und wahrscheinlich werden wir das auch in anderen Branchen Stück für Stück erleben, dass das eine neue Kategorie von Produkten wird.
Ja, ich drücke die Daumen, dass das in absehbarer Zeit möglich wird und damit natürlich auch letztendlich den ökologischen Nutzen und Impact auch zu unterstützen, weil mit jedem refurbischen Bike braucht dann kein neues Produkt gekauft werden, beziehungsweise werden die Produkte, die eben schon im Bestand sind, im Umlauf sind, nach dem Refurbishment an einen neuen Nutzer gegeben. Wie viel Prozent von diesen Fahrrädern, die jetzt aus dem Leasing kommen, sind Biobikes und wie viel sind akkubetrieben?
Tatsächlich muss man nochmal unterscheiden, welche kommen bei uns an und welche gehen aus dem Leasing raus. Mhm. Die bei uns ankommen, sind nur ein Teil natürlich, die ein Leasingende haben. Ich beziehe es jetzt mal auf die Menge, die wir in der Loop aktuell handeln. Da sind wir bei circa 75% E-Bikes und circa 25% Biobikes. Wir nennen das Biobike sozusagen muskulär betrieben.
Mhm, Und dann lass uns doch mal auf die E-Bikes ein bisschen detaillierter gucken, weil da gibt es ja immer das Thema der Akkus, vermeintlich. Vielleicht gibt es gar kein Akkuthema. Lass uns darüber mal sprechen. Wie lange halten denn so Akkus in der Regel? Und gibt es da bestimmte Herausforderungen, sage ich mal?
Also die Akkus, die halten deutlich länger, als man dachte und als man diesen Akkus zugeschrieben hat. Sie halten so circa 8 bis 10 Jahre, so die ersten Studien dazu. Sehr zum Ärger, würde ich sagen, der Neuradindustrie, weil natürlich dann die Produkte lange gefahren werden. Sehr zum Positiven für die Nachhaltigkeitswelle und aber eben auch für uns als Refurbished-Anbieter. Die Dauer hängt natürlich auch von Ladeverhalten ab, von Nutzungshäufigkeit, von Temperaturbedingungen, von Pflege und so weiter. Bei uns gibt es da einen Elektronikkomponentencheck ganz am Anfang des Refurbishment-Prozesses. Dort kontrollieren wir den Akkuzustand, die Akkugesundheit, auch die Motor- und Elektronikkomponenten und erhalten entweder den Akku oder aber refurbischen diesen mit unserem Partner von Liofit. Das ist ein Startup aus Sachsen. Das heißt, man kann auch den Akku selbst refurbischen und dann auch wieder dem Zyklus zuführen. Aktuell ist es tatsächlich kein Thema. Also das heißt, wenn man ein refurbished Bike, das 3 Jahre alt ist, kauft, hat man noch sehr lange Freude mit diesem E-Bike.
Das ist super. Und dann kann man ja am Ende der 10 Jahre wahrscheinlich den Akku auch nochmal, kann man ihn refurbischen oder kann ich mir dann einfach einen neuen Akku kaufen für das Rad? Wahrscheinlich schon, oder?
Das hängt tatsächlich vom Modell des Fahrrads ab. Es gibt Fahrräder, die der Akku sehr, sehr verbacken ist. Die sind manchmal sogar dann wieder im Erstkauf günstiger. Aber es gibt auch andere, da ist der Akku entnehmbar. Entnehmbar ist natürlich auch etwas, was für die Kaufentscheidung wichtig ist, weil nämlich dann genau das Fahrrad eigentlich noch eine längere Lebensdauer hat. Dort kann man schon als Kunde darauf achten, ist der Akku zugänglich, kann man den entnehmen, dann kann er refurbished werden oder aber er kann auch ausgetauscht werden. Und ich finde, auch das ist ein Argument, über das man nochmal mehr nachdenken sollte im Nutzungs- und im Kaufverhalten. Das heißt eben, sind diese wichtigen Elektronikkomponenten zugänglich und auch austauschbar?
Das nennen wir dann ja so in Fachkreisen, Nachhaltigkeitsfachkreisen, Design for Circularity. Aber das ist ja natürlich ein super Tipp und Hinweis, dass man tatsächlich dann in dem Moment, wo man ein E-Bike sich anschafft, da auch nochmal drauf achtet, dass eben, wie du sagst, die Komponenten dann eben oder der Akku speziell eben auch entnehmbar ist und nicht fest verbaut ist.
Absolut, absolut. Und ich glaube, da sollte man noch viel mehr im Kaufverhalten darauf achten. Das ist natürlich jetzt auch gerade dieser strukturelle Wandel, den wir sehen Richtung nachhaltiger Konsum, dass darauf geachtet wird, kann man etwas reparieren, kann man etwas austauschen. Teilweise sind dann eben auch die Produkte anfangs teurer, aber sie haben ein längeres Leben. Und wenn wir so in unsere Konsumverhalten reingehen, dann können wir deutlich mehr bewirken, als wenn wir einmal auf den Preispunkt gucken und dann uns in 2 Jahren ärgern, dass dieses Fahrrad nicht mehr zu verwenden ist. Ja.
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass wir das Thema Kreislaufwirtschaft schon von verschiedenen Blickwinkeln im Podcast besprochen haben. Also auf jeden Fall interessant für alle, die tiefer ins Thema einsteigen möchten. In Episode 18 von Neue Horizonte haben wir bereits mit Professor Michael Braungart gesprochen. Er ist ja der Mitbegründer des Cradle-to-Cradle-Design-Prinzips und einer der Vordenker der Circular Economy. Anders als beim Refurbishment, dass ein bestehendes Produkt möglichst lange im Umlauf hält, setzt Braungart einen Schritt früher an. Für ihn beginnt Nachhaltigkeit schon beim Design. Produkte sollen von vornherein so gestaltet sein, dass ihre Materialien vollständig in biologische oder eben technische Kreisläufe zurückkehren können. Angeregt wurde das Gespräch durch Globetrotters Rethink Store in Bonn, den wir in Episode 15 besprechen und für den komplett vorhandenes Mobiliar des Vormieters weiterverwendet wurde. Braungarts zentrale These: Weniger schlecht zu sein reicht nicht. Das Ziel muss sein, aktiv gut für den Planeten zu wirken. Wer Jobrad Loop und die Braungart-Folge zusammenhört, bekommt ein richtig gutes Bild davon, wie facettenreich Zirkularität gedacht werden kann. Vom pragmatischen Refurbishment-Prozess bis zur radikalen Neugestaltung von Produkten selbst. So, nun zurück zu unserem Gespräch mit Nela Murauer. Nela, die meisten Räder kommen so mit rund 2000 Kilometern zu euch zurück. Was sagt euch das über den deutschen Radfahrer?
Das bedeutet einerseits erstmal technisch, dass die Lebensdauer noch lange nicht vorbei ist und dass dieses Produkt noch ein langes Leben vor sich hat. Und wir sehen auch, dass viele Fahrräder, die aus dem Leasing kommen, noch in sehr gutem Zustand sind. Das ist von bis. Ne? Es gibt natürlich auch welche, die sehr runtergerockt sind. Es gibt aber auch andere, die eher Garagenräder waren, die dann warten auf denjenigen, der endlich die großen Abenteuer mit diesem Fahrrad erlebt. Und wir merken eher, dass die Fahrräder im Alltag situativ genutzt werden. Das heißt, bestimmte Strecken, bestimmte Nutzungsverhalten an dem Fahrrad erledigt werden. Dann, dass Kunden eher zu Fuß öffentliche Verkehrsmittel, die diese Mobilitätsmischung nutzen, eher als dass das das einzige Verkehrsmittel ist, das dann so viele Kilometer auf dem Tacho hat. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was sich auch im Verhalten ableiten lässt aus den Daten, die wir bekommen.
Und das Ganze, nehme ich an, fließt dann natürlich auch in eure Preiskalkulation bzw. Preisfindung für das Produkt ein. In jedem Falle ist es, wie du beschrieben hast, gecheckt, refurbished und in dem Moment, wo es Jobrad Loop anbietet, ein perfektes Fahrrad mit einer entsprechenden Gewährleistung ja auch.
Absolut. Also erstmal im Refurbishment-Prozess gibt es am Anfang einen Zustandscheck des Fahrrads. Das heißt, so eine Art Diagnose, würde ich sagen, ähnlich einer Notaufnahme. Und da schauen wir, was fehlt diesem Bike, was muss ersetzt werden und welche Schritte sind dazu notwendig, welche Ersatzteile braucht es. Und dann ist es tatsächlich bei uns eine Linienfertigung. Das bedeutet, dass es verschiedene Schritte gibt, über Aufbereitung hin zu noch einer Reinigung, hin zu Elektronikprüfung, zu fotografieren und landet dann bei uns im Online-Shop. Also es ist tatsächlich eine sehr stark repetitive Verkettung, in der man aber auch weiß, welche Qualität dann rauskommt. Und natürlich fließen dann die Zustände in das Pricing mit ein. Also das heißt, wie viele Kilometer wurde dieses Fahrrad gefahren? Welche Ersatzteile wurden getauscht? Welche Marke ist das? Wie beliebt ist diese Marke und so weiter? Also das heißt, dort kriegt man auf jeden Fall einen sehr fairen Preispunkt. Das macht bei uns eine künstliche Intelligenz, die so antrainiert ist. Das heißt, da fließen sehr, sehr viele verschiedene Daten rein. Und man hat hier den Vorteil, dass man eine wie neu Qualität bekommt und ja zwischen 45-65% Rabatt gegenüber dem UVP bekommt. Das ist natürlich dann schon ein tolles Angebot. Die Qualität ist einem sicher. Es wird noch sehr, sehr viele Jahre einem Freude bereiten. Aber man hat natürlich jetzt auch in den jetzigen Wirtschaftszeiten einen ganz anderen Preispunkt.
Gibt es denn auch eine Grenze? Also bekommt ihr auch Fahrräder, die sich dann nicht mehr aufbereiten lassen? Und bei welcher Laufleistung ist das so in der Regel dann der Fall?
Es hat gar nicht so viel mit der Laufleistung zu tun tatsächlich, sondern eher mit den Komponenten, die ersetzt werden müssen. Es gibt unterschiedliche Arten der Totalschäden sozusagen. Das eine ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, das kennt man auch vom Fahrzeug letztendlich. Und das andere ist eben ein materieller Totalschaden, was oft natürlich eine Überschneidungsmenge hat. Das kann ein Rahmenbruch sein. Das kann ein Motorschaden sein, bei dem Ersatzteile nicht beziehbar sind. Das sind aber sehr, sehr wenige Fälle. Oder aber, dass dieses Fahrrad so aufwendig zu reparieren ist, dass es wirtschaftlich nicht dafür steht. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Das bedeutet ja nicht, dass das ganze Fahrrad dann nicht verwendbar ist, sondern eben eigentlich nur diese eine Komponente. Und dort haben wir einerseits Partner, die darauf spezialisiert sind, diese Teile wieder zu verwenden. Und andererseits entnehmen wir aber auch selber Teile, also aus 2x1 sozusagen, und verwenden diese weiter. Es gibt einen ganz, ganz kleinen Teil, der eben diese Verwendung gar nicht mehr findet, der dann praktisch in seinen Materialbestandteilen recycelt wird. Aber das ist tatsächlich super wenig.
Ich würde gerne nochmal über das Loop in eurem Namen sprechen. Also Teil der Abfallhierarchie ist ja auch die Verlängerung der Produktnutzung. Und dafür steht ihr mit Jobrad Loop, mit dem Refurbishment. Und du hast auch beschrieben, dass ganz, nicht sehr viele, aber es gibt natürlich Räder, die können selbst durch ein Refurbishment nicht wieder in den Zweitmarkt gehen. Da habt ihr Anbieter. Wie viel von diesen Materialien gehen aber in so einen geschlossenen Kreislauf oder kommen bereits aus einem geschlossenen Kreislauf? Sprich, wo kommt heute schon bei Fahrrädern eigentlich recyceltes Material zum Einsatz?
Wenn wir auf die Neufahrräder schauen, dann haben wir natürlich sehr viele Materialien, die aus einem Recycling-Kreislauf kommen. Wenn wir über Stahl sprechen, wenn wir über Aluminium sprechen, was ja deutliche Anteile auch bei den Fahrrädern hat, dann kommt das bereits aus einem Recycling-Kreislauf. Wenn wir jetzt auf diese zu refurbischenden Fahrräder gucken, dann gibt es diejenigen, die bei uns direkt aufbereitet werden, die anderen, die nicht mehr aufbereitbar sind, die dienen dann als Ersatzteilspender, sozusagen wie so ein Organspender, wenn wir uns das so vorstellen. Dann können wir diese Teile noch weiter verwenden. Das ist dann der Idealfall und es gibt einen sehr, sehr kleinen Anteil, tatsächlich weit unter 1%, der verschrottet wird. Da arbeiten wir mit Recyclingunternehmen zusammen, die dann die einzelnen Materialien wieder auch dem Recyclingkreislauf zuführen, sodass am Ende eben nichts mehr von diesem Fahrrad nicht in den Loop oder in die Zweitverwendung, dass sowohl das Gutes selbst als auch des Materials, dass da nichts übrig bleibt.
Und da habt ihr mittlerweile wahrscheinlich ein unheimliches Wissen auch angehäuft über die verschiedenen Komponenten, über die verschiedenen Materialien, auch die verschiedenen Anbieter im Markt. Oder gibt es da sozusagen auch eine Rückführung an Informationen an die Marken, was sie hinsichtlich neuer Produkte auch wieder in das Produktdesign einfließen lassen können?
Auf jeden Fall. Also wir haben einen unglaublichen Datenschatz an verschiedenen Marken, an verschiedenen Ausfallmustern bestimmter Bauteile und führen die tatsächlich auch zu den OEMs teilweise zurück, wenn besonders auffällige Muster zu erkennen sind, wenn bestimmte Komponenten ausfallen. Wir hatten Themen, dass ein Bauteil sich mit einem bestimmten Produktzyklus verändert haben. Das heißt, es wurde im Produktdesign wohl etwas verändert, denn bei uns ist immer derselbe Fehler ab diesem Jahrgang aufgetreten. Das ist natürlich sehr hilfreich und ich glaube, sehr spannend tatsächlich für die OEMs, diese Rückkopplung zu haben aus einer so großen Datenbasis. Da erlebe ich sehr viel Dankbarkeit in der Rückmeldung. Weil man sonst mit diesen ganzen Einzelwerkstätten und den ganzen Einzelkunden diese Datenbasis nicht bekommt. Und ich glaube, dass Refurbishment an sich, da, es gibt ja auch noch Wettbewerber, einen sehr großen, zu ungenutzten Datenschatz aktuell hat, der in Zukunft noch eine größere Rolle spielen könnte.
Könnte das in Zukunft auch noch so eine Ergänzung des Geschäftsmodells darstellen? Hört sich so ein bisschen so an.
Könnte es tatsächlich, mir wär's noch lieber, ehrlich gesagt, wenn es eher dafür genutzt würde, qualitativ hochwertigere Produkte herzustellen, weil davon profitieren wir natürlich auch in unserem Basisgeschäftsmodell. Das heißt, ich würde im ersten Schritt sagen, es wäre für alle und für den Gedanken von nachhaltiger Mobilität und nachhaltigem Wirtschaften besser, wenn die Produkte dann verbessert werden und eben verbessert auch wieder zu uns kommen. Das wäre der erste Schritt, den ich mir wünschen würde.
Absolut. Und hast du das Gefühl, dass die Marken da schon sehr aufgeschlossen sind an diesen Informationen? An diesem Wissen, das ihr einfach durch das Refurbishment schon habt? Oder ist da sozusagen für diese Feedback-Schleife, gibt es dafür schon Prozesse?
Nicht in dem Umfang, in dem man das in anderen Branchen kennt. Also das bedeutet, die Fahrradbranche ist sehr in eine Richtung getrieben, nämlich von Produktion zu Verkauf. Und dann gibt es noch ein bisschen Service, da wird es ein bisschen schwieriger und wackelig. Und dann ist der Kunde sehr, sehr einsam. Und das Verzahnte und diese Kreislaufwirtschaft, die man eigentlich ja dem Fahrrad zuschreiben würde, weil es ja ein nachhaltiges Produkt, eine nachhaltige Mobilität beinhaltet, die ist nicht so ausgeprägt, dass man dann sagt, es gibt noch ein After-Sales für Ersatzteile, es gibt Servicezyklen von OEMs, die angeboten werden. Da gibt es vieles, aber strukturell ist es nicht so verzahnt und so professionell ausgebaut wie in anderen Branchen. Ich denke, da wird sich der Markt auch hinentwickeln. Das Produkt Fahrrad an sich wird ja immer komplexer, wird immer digitaler, wir haben immer mehr Daten auf dem Computer gespeichert. Da kann man auch Richtung Predictive Maintenance natürlich wahnsinnig viel machen. Zum Beispiel, hey, andere Nutzer, die dein Fahrrad hatten, die haben jetzt beim Service dieses Thema entdeckt. Möchtest du nicht auch zum Service? Hier dein Termin. All das könnte ja durch die Nutzung von den gleichen Daten passieren. Da wird noch was kommen, denke ich, in den nächsten Jahren.
Du hast gerade schon die Komplexität angesprochen. Wie ist das mit der Variantenvielfalt, die im Markt besteht? Also bei 500 Marken, unzähligen Ersatzteilen, wie geht ihr aktuell damit um?
Ja, wir haben auf jeden Fall eine sehr große tägliche Herausforderung. Wir haben einen großen Schatz an Wissen inzwischen aufbauen dürfen über die Vielzahl an Fahrrädern, die wir refurbished haben. Das bedeutet, wir können sehr gut voraussagen, auch wenn wir eigentlich noch nicht wissen, was zurückgegeben wird, aber wie viel von welchen Ersatzteilen wir ungefähr pro Jahr beziehen müssen. Und dort lernen wir immer weiter dazu. Das bedeutet, dass wir zwischen 80-90% der Standardersatzteile oder auch ausgefallenen Ersatzteile zumindest in der vorausgesagten Stückzahl bei uns vorliegend haben und nur circa 10-15% müssen speziell für dieses Fahrrad bestellt werden. Da arbeiten wir tatsächlich jetzt auch mit einem Remote-Zustandscheck schon beim Kunden dagegen an, sozusagen, Das machen wir mit unserer Schwesterfirma Wunderfix. Das heißt, der Jobradler, der wird vorher schon kurz angerufen und wir erfassen digital schon die, die Probleme des Fahrrads und gewinnen etwas Zeit, sodass wir das Fahrrad und die Ersatzteile zeitgleich im Werk eintreffen lassen können und dort direkt aufbereiten können. Und trotzdem ist es natürlich eine Herausforderung, mit diesen Markenmodellen, mit dieser Vielfalt umzugehen, was aktuell sehr stark wissensgetrieben ist. Es würde sehr stark helfen, wenn in den Branchen mehr Standards existieren würden, austauschbare Teile, Branchenstandards. Da ist tatsächlich die Fahrradindustrie noch sehr kleinteilig unterwegs im Vergleich zu anderen Branchen. Wir arbeiten mit vielen Partnern und einem großen Netzwerk zusammen, sodass wir tatsächlich auf viele, viele der Ersatzteile dauerhaft zugreifen können. Da muss man natürlich auch ein großes Netzwerk, viele Partner haben. Wir arbeiten aber auch daran, dass wir selbst bestimmte Teile herstellen lassen für unsere Bedürfnisse. Und wir denken aktuell darüber nach, ob wir auch 3D-Druck für bestimmte Teile einsetzen. Das kann ein Hebel sein, um das eine oder andere Fahrrad tatsächlich dann zu retten, weil ein Kleinteil fehlt. Und das kennt man ja auch schon aus anderen Industrien. Und ich kenne ein paar Branchen, die da sehr gute Erfahrungen gemacht haben.
Mhm. Nee, dann lass uns nochmal über die Wirtschaftlichkeit sprechen. Denn zum einen stelle ich mir das so vor, ihr habt den, zum einen gibt es da den Leasing-Restwert und dann sehen wir ja auf dem Markt der Neuräder auch unheimlich viele Rabatte. Und irgendwo so in dieser Mitte, da bewegt ihr euch. Wie schafft ihr das, da den richtigen Preispunkt zu finden, der dann am Ende des Tages auch eine Wirtschaftlichkeit ermöglicht? Weil am Ende des Tages müssen ja diese zirkulären Geschäftsmodelle, wenn sie langfristig am Markt bestehen, müssen sie wirtschaftlich funktionieren.
Absolut. Ja, wir sind sehr eingeklemmt, würde ich sagen. Das hast du gut beschrieben. Einerseits durch den Neumarkt von oben, der sehr rabattiert ist, durch den Gebrauchtmarkt von unten aus diesem Privatbereich, wo der Mehrwert des Refurbishment noch erklärt werden muss, verstanden werden muss. Das ist so die strukturelle Komponente, die wir da haben. Und der Leasing-Restwert ist auch vorbestimmt. Und tatsächlich müssen wir damit umgehen, dass da unsere Ankaufspreise entsprechend fix sind. Das bedeutet, wir haben eine ganz kleine Range, in der wir anbieten können. Und in dieser kleinen Range müssen wir wirtschaftlich sein und das bedeutet, dass wir sehr stark auf Prozesseffizienz gehen müssen. Einerseits, welche Fahrräder bereiten wir selber auf? Wo gibt es Partner, die können die besser aufbereiten? Da gibt es tatsächlich je nach Land und je nach Kundenstamm verschiedene Spezialisierungen, Spezialitäten. Und wenn man aber dann entschieden hat, das ist das Fahrrad, das bei uns refurbished wird, dann geht es wirklich darum, den Prozess möglichst schlank und möglichst effizient zu halten. Okay. Und das machen wir aber aktuell sehr gut, sind auf einem sehr guten Weg und können uns tatsächlich in diesem kleinen Spielfeld sehr gut bewegen. Helfen würde es natürlich sehr, wenn die Rabatte aus dem Neumarkt nicht mehr ganz so stark einschlagen.
Ja, und am UVP tatsächlich dann auch stattfinden, ne?
Genau, genau. Da gab es ja natürlich eine riesen Rabattschlacht auch in den letzten Jahren, weil die Läger der Corona-Zeit noch sehr voll waren. Da hatte man darauf gewettet, dass die, dass diese, dieser Boom sich fortsetzt. Da sehen wir aktuell, dass es sich wieder rückläufig verändert hat und dass sich da auch wieder was tut, was natürlich unserem Markt auch gut tut.
Nela, lass uns noch mal den Blick nach vorne ruhig wagen. Was fehlt vielleicht heute, damit Refurbishment dann wirklich noch mehr zum Standard wird? Was muss passieren? Was ist vielleicht auch in Richtung Politik auch eine Forderung? Du hattest ja auch den Branchenverband erwähnt. Was sind so Themen, die du siehst, damit das Refurbishment von Bikes noch weiter sich etabliert?
In erster Hinsicht ist es am Nutzerverhalten, sind wir alle daran, darüber nachzudenken, brauche ich ein neues Produkt oder kann ein Refurbished-Produkt oder ein gebrauchtes Produkt eigentlich gerade mein Kundenbedürfnis befriedigen? Das heißt, hier ist der strukturelle Wandel gefordert, der schon eingeschlagen hat, aber da geht auf jeden Fall noch mehr, dass man als Kunde ein gebrauchtes Produkt in Erwägung zieht und auch ganz normal, wie beispielsweise auf Plattformen wie Idealo, dass dort ein gebrauchtes Produkt mit angeboten wird und einfach es natürlich wird, dass man über beide nachdenkt, über das Neue und das Gebrauchte, genauso wie das Refurbished-Produkt. Ich denke, das wird Stück für Stück kommen. Je mehr man darüber spricht, je mehr wir aber auch positive Erlebnisse und positive Erfahrungen hervorrufen, über die gesprochen werden, desto besser wird dieser Wandel stattfinden, desto mehr Menschen werden darüber nachdenken. Es gibt noch ein paar andere Punkte, die passieren könnten und helfen würden. Das ist einerseits natürlich das Thema Standards und OEMs. Je besser wir auf Ersatzteile zugreifen könnten, je mehr After-Sales es hier gäbe, dass Ersatzteile bewusst vorgehalten werden für bestimmte Jahre oder Jahrzehnte, desto mehr Produkte könnten auch nachher refurbished werden. Ich denke, da könnten die OEMs nochmal darüber nachdenken, auch hier ihr Geschäft auszubauen. Es ist ja auch zusätzliches Geschäft, was man hier machen könnte.
Nela, wofür steht OEM?
OEM steht für Original Equipment Manufacturer. Das bedeutet, das ist der Ersthersteller des Fahrrads. Und das verwendet man auch in der Automobilindustrie oder in der genauso wie Apple ist praktisch Apple der OEM, der Refurbisher. Refurb ist dann letztendlich der das als zweites in den Markt bringt.
Okay.
Mhm. Genau. Zurück zur Antwort. Ich denke, dass der Erstmarkt auf jeden Fall den Zweitmarkt mitdenken kann. Bedeutet, dass Ersatzteile zur Verfügung gestellt werden, dass es vielleicht sogar Serviceprodukte gibt, die nochmal gezielter angeboten werden, dass der ganze Lebenszyklus eigentlich begleitet wird durch die Originalmarke und beziehungsweise durch Geschäftsmodelle wie uns. Und da ist sehr viel Fokus auf dem ersten Markt und sehr wenig Fokus auf dem zweiten Markt. Dort könnte der Blick hingerichtet werden, auch weil es natürlich auch ein zusätzliches Geschäftsmodell wäre.
Und könnte das so ein Faktor sein, der euch dann perspektivisch vielleicht auch dazu bewegt, gebrauchte Fahrräder, refurbished Bikes wieder ins Leasing auch zu geben?
Wir sind tatsächlich schon daran, das zu erarbeiten. Wir starten das mit Österreich und den Niederlanden. Das sind unsere Vertriebspartnergesellschaften in der Jobrad-Gruppe, die etwas kleiner sind und etwas anders aufgestellt, einfach weil es andere Märkte sind. Dort möchten wir das erproben, ist gerade schon in der Mache. Das heißt, dort werden wir das als erstes sehen. Wir möchten das zukünftig auch mit unserer Schwestergesellschaft aufstellen. Das heißt, es ist in der Planung, werden wir irgendwann sehen bei uns. Aber das ist natürlich im großen Markt und in großen Firmen einfach noch eine andere Dimension, als es in einem kleinen Markt zu erproben.
Okay, da seid ihr also auch schon dabei. Spannend.
Trotzdem natürlich, also wenn man beide Produkte dann auch nochmal vergleicht, ist der Preispunkt eben in der Leasingrate sehr attraktiv. Im Nachhaltigkeitsgedanken auch wahnsinnig attraktiv, aber an der Politik eben der Geldwert, der Vorteil, der ist dann nicht so attraktiv und da könnte man auf jeden Fall was machen.
Und wie sieht es so mit der Mehrwertsteuer aus bei Reparaturprodukten? Also bei Reparaturdienstleistungen?
Wir sind aktuell ja so, dass es keine Reparaturdienstleistung ist, sondern dass wir ein gebrauchtes Produkt anbieten. Das heißt, die Mehrwertsteuer ist exakt dieselbe, die da ausgewiesen werden muss. Andererseits ist es so, dass wir in der Garantie anders aufgestellt sind. Also das rein von den juristischen Bausteinen. Dort wird unterschieden zwischen einem Neuprodukt und einem Gebrauchprodukt. Ein Neuprodukt hat eine längere Garantie als ein Gebrauchprodukt. Ein Gebrauchprodukt hat hier nur ein Jahr. Wobei
da sind wir bei 12 Monaten und sonst die 24
genau,
Monate. Ne?
Genau. Und da sind wir bei 12 Monaten. Das heißt, es gibt auch hier strukturell noch Nachjustierungsbedarf in der Politik, denn es gibt einige Bereiche, die reguliert sind, wo gebrauchte Produkte einfach mitgedacht wurden und es gibt andere Bereiche, in denen gebrauchte Produkte nicht gedacht werden. Wenn wir jetzt diesen strukturellen Wandel haben möchten, wenn wir das Thema gebraucht, lange Lebenszyklen aktiv unterstützen möchten, auch politisch, dann würde ich mir von der Politik wünschen, das in allen Bereichen nochmal zu durchdenken.
Mhm. Lass uns doch mal explizit auf das Thema Nachhaltigkeit nochmal zu sprechen kommen. Ich meine, das Refurbishment und die Verlängerung der Produktnutzung, dass das im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit ist, das liegt auf der Hand. Aber was sind tatsächlich aufgrund eurer Erfahrung die größten ökologischen Hebel jetzt beim Refurbishment? Ist es die CO2-Einsparung? Ist es die Materialeinsparung? Oder einfach die Vermeidung von Neuproduktion? Oder kommen da ganz viele Faktoren eigentlich zusammen?
Es kommen viele zusammen. Also als erstes ist natürlich ein gebrauchtes Produkt verhindert ein Kauf eines Neuprodukts. Das ist das Nachhaltigste, das man tun kann, ist kein neues Produkt zu kaufen, sondern an einem anderen Produkt ein längeres Leben zu schenken. Während die Fahrräder ja grundsätzlich sehr nachhaltig gesehen werden, sobald sie vor einem stehen und genutzt werden, ist die Produktion oft nicht ganz so nachhaltig. Sie werden oft in Fernost produziert, dann auch zu nicht immer ganz den Arbeitsbedingungen, die wir uns in Deutschland teilweise wünschen würden. Dann werden sie natürlich verschifft bzw. versendet. Viele werden verschifft per Container und gehen dann bei uns in den Markt ein. Und da ist es natürlich schon rein von der Produktion und der Lieferkette her sehr gut, wenn dort dann ein Fahrrad weniger verschifft wird und neu produziert wird. Das ist natürlich das, was am meisten Ausschlag gibt. Und dann ist es schon so, dass wir mit unseren Produkten auch grundsätzlich einen strukturellen Wandel erzeugen. Ich hoffe es, dass wenn wir positive Erlebnisse schaffen mit einem gebrauchten Fahrrad, mit einem refurbished Fahrrad, dass grundsätzlich über das Thema refurbished nachgedacht wird. Bin sehr davon überzeugt, je mehr man diese Erfahrungen sammelt, desto mehr wird man das auch in seinem ganzen Leben so einbringen, mehr zu solchen Kaufentscheidungen kommen. Und natürlich ist das Thema Reparatur, langfristige Reparatur und auch die Verwendung von gebrauchten Komponenten anstatt neuen Komponenten das, was bei uns einfach den größten Hebel ausmacht.
Mhm. Habt ihr denn als Jobrad Loop auch direkt oder indirekt Einflussmöglichkeiten auf die Lieferkette? Weil ihr übernehmt ja die Räder aus dem Leasing und euer Fokus eben nah am Kunden, die Refurbished Bikes dann anzubieten. Siehst du da Möglichkeiten, vielleicht auch perspektivisch in diese Richtung noch stärker, sagen wir mal, auch die Fahrradindustrie auch nochmal in Richtung Nachhaltigkeit in der Produktion zu führen?
Ich glaube, da ist Jobrad Loop einfach zu klein dazu, um da diesen Hebel anzusetzen. Man kann auf jeden Fall darüber sprechen, auch unsere Daten zurückführen, über diese Daten sprechen. Das bedeutet, wie langlebig sind eigentlich die Produkte, auch Kunden aufzuklären. Ich finde es auch gut, Leasing aufzuklären darüber, auch die Arbeitgeber, welche Produkte sind denn besonders langlebig und welche nicht. Also ich denke, tue Gutes und sprich darüber, ist auf jeden Fall etwas, was wir tun können. Aber wahrscheinlich werden wir nicht Hersteller dazu bringen, nachhaltigere Produktion durchzuführen. Oder das ist natürlich auch alles eine Frage des Preispunkts. Am Ende entscheidet unser Kunden- und Konsumentenverhalten darüber, welche Produkte langlebig am Markt angeboten werden und welche nicht. Wenn wir auf einen Preispunkt gucken und sagen, wir möchten das Discounterbike um die Ecke kaufen, das aber durch dubiosen Arbeitsbedingungen in Fernost produziert wurde und dann verschifft wurde und das fällt in 1,5 Jahren auseinander, dann liegt es an uns, dieses Produkt nicht zu kaufen und diesen Markt für diese Produkte dann auch sterben zu lassen. Und genauso liegt es an uns zu gucken, dass wir eben Arbeitsbedingungen von Herstellern, die in anderen Ländern produzieren, von Herstellern, die das Produkt bewusst so aufbauen, dass es repariert werden kann, dass Komponenten getauscht werden können, dann können wir das auch natürlich durch unser Konsumentenverhalten beeinflussen. Also ich glaube, das ist das, was wir am meisten machen können. Natürlich kann man im Leasing darüber sprechen, zu sagen, es gibt bestimmte Fahrräder, die besser fürs Leasing geeignet sind als andere, die eher unseren Werten entsprechen, die eher auch der Langlebigkeit entsprechen. Hier sind wir vorwiegend der Mobilitätswende. Der haben wir sehr viel Raum gegeben. Bedeutet, wir möchten eigentlich das Fahrverhalten oder das Verkehrsverhalten unserer Leasingnehmer bzw. der Jobradler verändern. Das ist das, was wofür Jobrad auch steht. Bedeutet weg vom Auto hin zum Fahrrad. Das Nutzungsverhalten im Alltag ist das, was uns getrieben hat. Das Thema jetzt ins zweite Level zu gehen und zu sagen, jetzt fahrt ihr Fahrrad, das ist gut und jetzt fahrt das richtige Fahrrad. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Geschichte und nochmal deutlich aufwendiger. Da kann man in der Kommunikation viel machen, da kann man in der Aufklärung viel machen. Und trotzdem ist es eine Balance am Ende zu sagen, was ist wichtiger, dass derjenige Fahrrad fährt und nicht Auto fährt oder dass derjenige das richtige Fahrrad fährt. Und ich glaube, da gibt es nicht den perfekten Pfad dazwischen.
Ja, und der ist ja auch noch nicht begangen und mit Wachstum ergeben sich ja auch noch neue Möglichkeiten. Also insofern dann auch in Sachen Transparenz und Kommunikation und wie du sagst auch eben Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung noch weiterzugehen. Und geht die Rechnung der Nachhaltigkeit eigentlich am Ende des Tages wirklich auf? Oder haben wir eigentlich dadurch, dass Jobrad Loop jetzt darauf angewiesen ist, dass immer wieder neue Fahrräder erstmal auf den Markt kommen, durch ein Leasing, eigentlich eine Situation, wo am Ende des Tages womöglich der Markt so befeuert wird, dass Konsumentinnen und Konsumenten nicht nur ein Fahrrad haben, sondern mehrere Fahrräder und wir eigentlich unterm Strich eigentlich viel mehr konsumieren, als wirklich in eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen zu kommen. Also welche Möglichkeit siehst du da, als Jobrad Loop in dieser Richtung zu arbeiten, dass wir nicht in so eine Rebound-Falle laufen?
Ich glaube, die Antwort ist vielschichtig. Einerseits ist es ja gut, wenn Fahrräder verwendet werden, anstatt mit Fahrzeugen alleine lange Strecken zurückzulegen beispielsweise. Dort ist ja ein neues Produkt erstmal per se nicht schlecht, weil es besser ist als das alte Nutzungsverhalten. Das bedeutet, dass ein Wachstum im Fahrradmarkt, solange es für das Replacement sozusagen des Altverhaltens dient, ist es erstmal per se gut. Wenn ich mir jetzt darüber nachdenke, ich habe bereits schon 4 Rennräder und brauche ich das 5. und 6., dann ist es vielleicht nicht die richtige Variante. Andererseits wird es immer alte Fahrräder geben. Es wird immer welche geben, die irgendwann ihren Lebenszyklus dann beenden. Es gibt es immer am Markt. Und dann kann man natürlich sowohl auf das Refurbish zugreifen, aber natürlich auch auf etwas Neues. Denn irgendwann, wenn wir jetzt uns vorstellen, in der idealen Welt, wir kaufen alle nur noch Refurbish und nur noch gebrauchte Produkte und die werden dann aber auch irgendwann älter und dann sind noch 10 Jahre vorbei, dann wird es auch keine Refurbished und keine Gebrauchten mehr geben und dann greifen wir alle wieder zu neuen. Also es muss ja immer in gewisser Weise beides Hand in Hand gehen, damit wir überhaupt diesen Produktbereich, dass es dafür einen Markt gibt. Und das heißt, neu und gebraucht wird es immer Hand in Hand geben. Ich glaube, dass nur die Anteile sich verschieben. Dass gebraucht größer wird, dass refurbished größer wird, dass neu ein bisschen kleiner wird. Das sieht man auch in der Automobilindustrie, in der ein Jahreswagen etwas ganz Normales ist, in der ein gebraucht Fahrzeug etwas ganz Normales ist. In der Fahrradindustrie wird sehr viel auf neu zugegriffen. Ich glaube, dieser Wandel, der kommt auch Stück für Stück. Aber so wie du sagst, ist es nicht unser Ziel, dass wir das 10., 11. oder 12. Fahrrad verkaufen. Trotzdem, wir freuen uns natürlich, wenn die Gebrauchten ein zweites Leben bekommen, idealerweise an sehr viele verschiedene Kunden, die dann dort einzeln mit diesem Fahrrad ihr Nutzungsverhalten verändern können.
Und im Idealfall, wie du gesagt hast, eigentlich den Einsatz von einem Auto substituieren. Ja, also und da haben wir ja nicht nur in Deutschland, überall auch wirklich noch viel Luft nach oben.
Absolut, das ist das Markenversprechen auch von Jobrad. So wurde Jobrad auch gegründet. Es gab Dienstwägen, aber es gab keine Dienstfahrräder. Das heißt, dafür steht Jobrad Und das ist der ureigene Gedanke, dass man von einem Dienstwagen weggeht, von Fahrzeugen weggeht und den Weg in die Arbeit mit dem Fahrrad zurücklegt. Und das machen bestimmt noch nicht alle in Deutschland. Das heißt, da ist auch noch Potenzial da. Und wenn wir dann diesen Markt nochmal aufteilen zwischen neu und gebraucht und sich hier Anteile zugunsten von refurbished Bikes verschiebt, dann ist es eine gute Sache.
Nela, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Jobrad Loop in der Globetrotter Filiale in Dresden. Ich bin der festen Überzeugung und deswegen sind wir diese Partnerschaft ja auch eingegangen für Globetrotter Dresden, dass das von Erfolg gekrönt sein wird. Und ich freue mich dann, mir die Fläche persönlich auch sehr bald angucken zu können.
Ich freue mich auch sehr, denn ich habe das Gefühl, dass hier zwei Marken zusammenkommen, die super zusammenpassen von den Werten, von den Einstellungen. Das matcht total, Globetrotter mit Jobrad Loop, und ich freue mich einfach sehr über diese Kooperation.
Toi, 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 dass das auch entsprechend gut angenommen wird. An dieser Stelle herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, und bis bald.
Dankeschön, danke für das Gespräch, bis bald.
Das war die Folge 31 mit Nela Murauer, Geschäftsführerin von Jobrad Loop. Ich hoffe, euch hat das Gespräch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Und dann hoffe ich euch hoffentlich bald in unserer Globetrotter Filiale in Dresden begrüßen zu können. Und ja, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Wir freuen uns über jede Zuhörerin und Zuhörer natürlich und Interesse an unserem Podcast. Wenn ihr Themen habt oder eine spezielle Marke oder eine bestimmte Person im Bereich Outdoor, Nachhaltigkeit oder Transformation, lasst es uns gerne wissen, info@globetrotter.de oder als Kommentarfunktion über die verschiedenen Streaming-Anbieter. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.